Das Ohr am Netz, der Eco-Podcast mit Sidonie Krug und Sven Oswald.
Hallo und herzlich willkommen zum Ohr am Netz. Hi Sidonie, wie geht's dir?
Hallo Sven, hallo zusammen. Ja, gut, soweit. Wird irgendwie langsam schon fast Herbst, hat man das Gefühl, ne?
Ja, also es läuft oder in diesem Fall würde ich fast sagen, es fährt, ja, weil wir haben ja heute das große Thema Mobilität. Aktuell ist ja gerade ganz Deutschland so ein bisschen im IAA-Wahnsinn. Deswegen werden wir uns heute damit intensivst beschäftigen. Bevor wir das tun, gibt's aber natürlich erstmal Neuigkeiten aus der digitalen Welt.
Kurz und kompakt. Neues aus der digitalen Welt.
Ja, wir starten mal wieder mit einer News passend zu unserem Thema, in diesem Falle IAA. Wir haben das mal als Aufhänger genommen, um gemeinsam mit CW die Bevölkerung zu fragen, was denn so auf der Wunschliste deutscher Autofahrer steht, wenn es so um digitale Dienstleistungen beim PKW geht, Zukunftskonzepte des Autos. Und ja, das Ergebnis war knapp 36%, also über ein Drittel wünschen sich, dass Autos tatsächlich verstärkt mit anderen Fahrzeugen und ihrer Außenwelt interagieren. Ja, also das vernetzte Auto ist schon etwas, was viele gerne hätten, beispielsweise wenn es um Informationen von anderen Verkehrsmitteln geht oder dass das Auto mit den Ampeln kommuniziert, dann selbst halten kann zum Beispiel oder auch mit Baustellen oder Rettungsfahrzeugen. Das ist etwas, was sich viele vorstellen können, was sich viele wünschen. Ebenfalls fast ein Drittel wünscht sich außerdem, dass Verkehrsströme künftig mit Hilfe von KI besser ausgesteuert werden, um zum Beispiel eben Staus zu vermeiden und eine bessere Routenauslastung zu bekommen. Ja, also die Nutzung der Fahrzeugdaten soll nicht nur helfen, den Verkehr intelligent zu planen, sondern gegebenenfalls eben auch CO2 zu sparen. Fast 20%, also 19,4% der Fahrerinnen und Fahrer sprechen sich dafür aus, dass künftig künstliche Intelligenz tatsächlich dazu eingesetzt werden soll, um auf Deutschlands Straßen CO2 einzusparen. Das ist sehr löblich. Mehr Zurückhaltung herrscht indessen bei den deutschen AutofahrerInnen. Aktuell noch beim Thema autonomes Fahren oder auch Augmented Reality Anwendungen beim Fahren. Ja, also nur 16,4% aller PKW-Nutzerinnen und Nutzer können sich aktuell tatsächlich vorstellen, in komplett autonomen Fahrzeugen unterwegs zu sein. Was ich spannend fand, dass tatsächlich Männer hier deutlich aufgeschlossener sind als Frauen. Also offenbar irgendwie sich offenbar weniger Sorgen machen oder risikofreudiger sind. Keine Ahnung, wie man das interpretieren möchte. Also etwa jeder fünfte Mann kann sich das vorstellen. Selbstfahrende Autos hingegen nur etwa jede zehnte Frau tatsächlich.
Wie stehst du dazu? Würdest du in so ein vollautonom fahrendes Auto einsteigen?
Ach, naja, also ich denke mir, also es kommt einem natürlich, die Vorstellung findet man noch ein bisschen seltsam, aber ich denke mal, wenn es dann zugelassen ist und kommt, dann würde ich auch darauf vertrauen, dass das Ganze gut genug getestet wurde vorhin. Und das kann ja auch sehr entspannend sein, ne? Wenn das
absolut,
dann sozusagen ja, wie im Zug sitzen ist, ne? Dass man alles mögliche andere machen kann, während man im Auto sitzt, fände ich schon ganz gut.
Ja, ich hätte auch absolut Lust drauf, einfach erstmal ein Nickerchen auf der Rückbank zu machen zum Beispiel oder dann doch nochmal das Filmchen zu bingen.
Genau.
Oder keine Ahnung, meinetwegen auch noch ein bisschen Computer zu spielen, während man im Auto sitzt. Das würde die Zeit da auf jeden Fall löblich überbrücken. Allerdings habe ich schlechte Nachrichten, Sidonie, weil wir werden wahrscheinlich noch sehr, sehr lange darauf warten müssen.
Hm.
Das zumindest sagt eine weitere Umfrage, die der Eco gemeinsam mit CW gemacht hat. Und zwar anlässlich eines kleinen Jubiläums, ein Jahr Digitalstrategie der Bundesregierung. Das sieht aber nicht rosig aus, denn 82% der Befragten in Deutschland sagen, dass im Bereich der digitalen Zukunftstechnologien dieses Land wohl eher unterdurchschnittlich aufgestellt ist. Außerdem sind rund 68% der Meinung, dass die aktuelle Digitalpolitik nicht zu dem im Koalitionsvertrag formulierten Vorsatz der Ampelkoalition, Deutschland zu einem Vorreiter in Sachen Digitalisierung zu machen, übereinstimmt. Das haut hin, gerade wenn wir lesen oder hören, wie stark auch die Digitalbudgets zukünftig gekürzt werden sollen. Da wird einem ja heiß und kalt, das haben wir in der letzten Folge in den News ja drin gehabt.
Hm.
Die überwiegende Mehrheit der Deutschen, nämlich 70%, sieht übrigens auch keine Fortschritte in wichtigen Bereichen der digitalen Transformation. Größte Baustellen, Überraschung, ist natürlich die Digitalisierung von Behörden und von der Verwaltung, der Ausbau der digitalen Infrastrukturen und sogar das Thema Cybersicherheit ist bei den Menschen draußen angekommen. Tun wir offenbar nicht richtig genug dafür. Alexander Rabe, der Eco-Geschäftsführer, naja, der sagt es ganz pragmatisch. Der sagt, naja, zu viele Köche verderben den Brei. Also wenn jedes Ministerium in verschiedenen Projekten irgendwie digital vor sich hin wurschtelt und niemand so richtig den Hut auf hat und nachher am Ende der Legislaturperiode auch die Verantwortung dafür übernehmen muss, dann kommt man eben nicht so richtig voran. Deswegen vor der letzten Wahl war ja eine der großen Forderungen des Eco eben ein Digitalministerium und ein eigenständiges Digitalbudget ins Leben zu rufen. hätte hier vielleicht geholfen, dann doch schneller voranzukommen, weil irgendwer hätte dann ja Digitalminister sein müssen und wäre verantwortlich gewesen. Naja, hätte Fahrradkette.
Ja, in der Tat. Und man muss ja sagen, dass die Bevölkerung hier mit ihrer tristen Einschätzung tatsächlich ja auch nicht alleine dasteht. Ne? Das ist ja etwas, was die Wirtschaft und wir, die Verbände, durchaus teilen. Und auch Forschung und Wissenschaft sieht das so. Ne? Deswegen gab es ja letzte Woche auch einen gemeinsamen Brandbrief verschiedener Forschungsinstitute und verschiedener Branchenverbände. ECO hat ja auch unterschrieben, einen Brandbrief an die Bundesregierung anlässlich der Klausur in Meseberg, dass einfach dieser digitale Stillstand, den wir aktuell haben in vielen Bereichen hier in Deutschland, einfach so nicht weitergehen kann, wenn wir einigermaßen wettbewerbsfähig bleiben wollen als Digitalstandort. Ja, und wir bleiben ein bisschen politisch, allerdings anderes Thema, und zwar der Digital Services Act tritt als Online-Grundgesetz der EU in Kraft. Ja, am 25. August ist das bereits passiert. Das Grundgesetz für das Digitalzeitalter, Digital Services Act, ist nach seiner Verabschiedung im November 2022 nun für 19 sehr große Online-Plattformen und Suchmaschinen mit über 45 Millionen Nutzerinnen zur Anwendung gekommen. Der Digital Services Act vereinheitlicht sozusagen die Regeln für Internetdienste in der EU und ersetzt damit eben auch nationale Gesetze, wie zum Beispiel das in Deutschland Anfang 2018 eingeführte Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Ja, der DSA soll zusammen mit dem Gesetz über digitale Märkte, der Digital Markets Act, in den kommenden Jahren eben die Standards für einen sicheren und offeneren digitalen Raum für Nutzer, Nutzerinnen sowie gleiche Wettbewerbsbedingungen für Unternehmen innerhalb der EU setzen. Ja, und das finden wir grundsätzlich natürlich eine gute Idee. Gleiche Bedingungen in ganz Europa für alle Unternehmen ist sicherlich eine gute Grundlage auch für den gemeinsamen digitalen Binnenmarkt, den Europa ja schaffen möchte. Und dafür brauchen wir eben auch europäische Rahmenbedingungen, damit wir hier weiter vorankommen.
Ja, apropos weiter vorankommen. Vorankommen kann man zum Beispiel mit dem Auto. Es kann ein eigenes sein, aber Achtung, muss es auch nicht unbedingt. Ja, die Mobilität der Zukunft sieht vielleicht gar nicht mehr vor, dass wir alle eigene Autos besitzen. Wobei, also ich habe noch ein Auto und ich fahre auch relativ viel Auto. Und Sidonie, du hast ja auch im Laufe unserer gemeinsamen Podcast-Karriere hier auch schon verraten, dass du auch Autofahrerin bist und auch ein eigenes Auto hast, ne?
Ja.
Und nicht, also nutzt du trotzdem Car-Sharing-Angebote? Weil ich muss zugeben, ich habe noch nie ein Sharing-Auto benutzt, sondern wenn dann so Roller oder so ein Quatsch.
Ja, das ist so ein bisschen paradox fast bei mir. Also ich muss tatsächlich sagen, ich nutze das doch auch relativ regelmäßig, ne? Wenn ich mal schnell irgendwie nach Mitte oder sonst wohin muss, gerade so gegen Abend, weil ich halt weiß, wenn ich dann zurückkomme mit meinem eigenen Auto, finde ich ja hier im Prenzlauer Berg überhaupt keinen Parkplatz mehr. Und das ist natürlich etwas, also da denke ich mir schon auch regelmäßig, eigentlich, ja, macht das vielleicht auch gar nicht mehr so viel Sinn mit diesem eigenen Auto, ne? Weil es funktioniert ja generell, bis auf so ein paar kleine Pannen, die man immer mal wieder auch mit diesen Sharing-Diensten hat, aber generell funktioniert das ja sehr gut.
Mittlerweile ja. Früher hatte man wenig Alternativen, wenn man sicher zeitlich von A nach B kommen wollte. Also ich muss dir nicht erzählen, ich bin Spandauer, ne? Es gab genau den 194er Bus ja, okay, aus Spandau in die Stadt, wie es damals hieß. Da hatte ich keine Wahl, wenn er nicht mehr fuhr, war Feierabend. Heutzutage gibt es da viele Möglichkeiten. Und natürlich ist das Thema Mobilität nicht mehr einfach nur eine Frage von, wie komme ich von A nach B, sondern es geht um Klimaschutz, es geht um soziale Gerechtigkeit. Natürlich geht es auch um Sicherheit und Komfort und um unsere Innenstädte. Also wollen wir so viel Fläche für Parkplätze vorbehalten? Macht das überhaupt noch Sinn? Naja, aber was sind da die aktuellen Trends und Regularien? Wir haben ja heute die große Mobilitätsfolge anlässlich der IAA. Aber jetzt hören wir uns erstmal an, wohin die Reise geht, in kurz zusammen.
Das Ohr am Netz. Kurz zusammengefasst.
Die Mobilität der Zukunft ist digital, vernetzt und auf Abruf verfügbar. Unser zukünftiges Mobilitätsökosystem könnte schon bald auf digitalen Plattformen basieren, die uns über alle Verkehrsmittel hinweg Mobilität als Dienstleistung anbieten. Die zentralisierten Service- und Datenplattformen würden die komfortabelsten und effizientesten Routen für uns ermitteln. Verkehrsflüsse könnten optimal gelenkt werden und so zu einer erheblichen Entlastung von Umwelt, Ressourcen und Verkehrsinfrastrukturen beitragen. So das Wunschszenario der Zukunft. Für eine solche Mobilitätswende braucht es jedoch ein Ökosystem und Regularien, die den souveränen und sicheren Austausch von Daten unter allen beteiligten Akteuren ermöglichen. Mobile Daten sollen laut Politik generell besser verfügbar und besser nutzbar gemacht werden. Folgende Projekte und Gesetze im Bereich Mobilität plant die Bundesregierung darum aktuell: das Forschungsdatengesetz, das Dateninstitut, die Datenstrategie, die Weiterentwicklung des Datenraums Mobilität, die Förderung intermodaler Mobilität sowie das Mobilitätsdatengesetz. Auf europäischer Ebene wird zudem ein Datenbinnenmarkt mit einheitlichen Standards angestrebt. Daten sind also in der Mobilitätsbranche nicht mehr wegzudenken. Gerade für neue und ganzheitliche Mobilitätskonzepte und Mobilitätslösungen ist es wichtig, auf entsprechende Daten zurückzugreifen und diese auch gemeinschaftlich zu nutzen. Plattformen und Datenräume wie MoveID und der Mobility Data Space sind in der Datenwirtschaft wichtige Anker und zeigen, wie eine gemeinsame Datennutzung und Verfügbarmachung funktionieren kann. Nur so entstehen echte Chancen für innovative Mobilitätslösungen und neue Geschäftsmodelle, die wir so dringend brauchen.
Ja, Deutschland ist ja das Automobilland schlechthin und obwohl die IAA mittlerweile ja auch eine Mobilitätsmesse, gar keine Automesse mehr ist, begann dort natürlich auch alles mit dem Auto und das Auto steht auch nach wie vor doch relativ stark im Fokus. Was sich jetzt in Bezug auf das Auto so alles verändert hat, aber auch wie so aktuelle Trends eigentlich im Bereich Mobilität sind und wie die deutsche Autoindustrie hier aufgestellt ist. Darüber habe ich mit unserer nächsten Interviewpartnerin gesprochen, Hildegard Müller. Sie ist Präsidentin des Verbands der deutschen Automobilindustrie, VDA.
Im Gespräch.
Ja, die Mobilität der Zukunft ist heute hier unser Thema beim Ohr am Netz und diese Zukunft dreht sich zwar nicht mehr nur ums Auto, aber dieses ist doch auf jeden Fall auch immer noch Teil moderner Mobilitätskonzepte. Welche Rolle das Auto in der vernetzten Mobilität spielt und wie sich die deutsche Autoindustrie auf diese Veränderungen einstellt, darüber spreche ich jetzt mit Hildegard Müller. Sie ist seit 2020 Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie VDA. Hallo Frau Müller.
Hallo Frau Krug, ich freue mich, dass wir miteinander sprechen können.
Ja, vernetzte Mobilitätskonzepte sind ja hier heute unser Thema. Wie sind Sie denn so überwiegend unterwegs? Per Auto oder nutzen Sie auch ab und zu schon mal sowas wie Sharing-Dienste oder sowas?
Also ich bin da, glaube ich, wie jeder Mensch, je nach Bedarf unterwegs. Ich gehe zu Fuß, ja. Ich nehme das Fahrrad, ich habe auch schon mal Roller dabei und natürlich auch das Auto. Dann kommt noch, je nach Bedarf, bei längeren Strecken Bahn oder Flugzeug hinzu. Also insofern stehe ich, glaube ich, vor dem gleichen Thema wie alle Menschen, nämlich das eigene Leben irgendwie zu organisieren und Mobilität ermöglicht mir diese Teilhabe.
Ja, lassen Sie uns ganz kurz zum Start über die IAA sprechen, die ja auch der Aufhänger für unsere heutige Folge ist. Die internationale Automobilausstellung hat ja eine sehr lange Tradition in Deutschland, wie auch die Autoindustrie. Seit 1897 findet sie tatsächlich schon statt und ist ja eine der größten und international bedeutendsten Automobilfachmessen. Und der VDA richtet die IAA auch in diesem Jahr aus. Seit 2021 ist es auch gar nicht mehr so eine klassische Automobilmesse. Die Messe geht ja auch mit der Zeit. Es ist inzwischen eher eine interaktive Mobilitätsmesse geworden. Können Sie mal so ein bisschen erzählen, was so dieses Jahr das Konzept hier ist? Was gibt es zu sehen? Was sind die Highlights? Und vielleicht auch so, welche Key Messages wollen Sie so über die Messe hinaus gerne transportieren?
Ja, das Wichtigste ist vielleicht, dass die IAA sich genauso wie die Mobilität wandelt. Wir gehen mit der Zeit, wir versuchen das natürlich auch in der Automobilindustrie durch den hohen Einsatz von Forschung und Innovation, den wir haben. Und da muss auch die IAA sich wandeln. Und deshalb gehen wir mit einem neuen Konzept auf die IAA. Und das haben wir im Verhältnis zu 2021 nochmal etwa weiter fokussiert. Vielleicht mal einfach gesagt, im Wesentlichen gibt es zwei Veranstaltungsbereiche. Und sie wird somit für Fachbesucher und die breite Öffentlichkeit dieses Jahr nochmal deutlich fokussierter. Wir haben zum einen da den IAA Summit, das ist der Ort auf dem Münchner Messegelände, der B2B-Austausch. Hier teilen Unternehmen ihre Visionen, sie bauen ihr Netzwerk aus und entwickeln ihre Konzepte weiter. Und das gilt von dem Automobilhersteller über die Zulieferindustrie, Tech-Unternehmen, Start-ups, also das gesamte Ökosystem, was sich um das Auto herum spielt. Und es gibt begleitend auch eine Konferenz, in der wir sowohl über technische Themen als aber auch über die Themen von neuer Mobilität sprechen. Und auf der anderen Seite haben wir die sogenannten Open Spaces in der Münchner Innenstadt. Hier können die Menschen nachhaltig intelligent vernetzte Mobilität erleben. Es geht um ein besseres Leben für uns alle. Diese Teilnahme ist kostenlos. Das ist mir auch nochmal ganz wichtig. Jeder ist herzlich willkommen und dies ist der Ort für das breite Publikum. Und ich glaube, für Journalisten ist sicherlich beides interessant. Und die Idee dahinter ist, wir wollen die Zukunft der Mobilität auch erlebbar machen. Die Besucherinnen und Besucher können zum Beispiel auf den Open Spaces Einblicke bei den verschiedenen Ausstellern bekommen und auch dann direkt erleben. eben, sie können Fahrzeugmodelle testen, sie können aber auch Fahrräder testen und anderes mehr. Und deshalb gibt es dafür verschiedene An- und Abfahrtspunkte über 6 auf dem Open Space. Da können Teilnehmer sich anmelden und sagen, ich würde gerne mal eine Testfahrt auch machen, zum Beispiel, um das teilautonome Fahren oder autonome Fahren zu erleben. Und alles das können Sie in einer App sozusagen auch für sich herausfinden, damit Sie Ihren Weg optimal und Ihren Besuch optimal planen können.
Ja, die Autoindustrie ist ja fast schon, kann man schon sagen, die Schlüsselindustrie in Deutschland. Seit der Erfindung des Automobils durch Carl Benz im Jahr 1886 erlebt die deutsche Volkswirtschaft einen immensen Aufschwung, nicht zuletzt durch diese Automobilindustrie, an der ja ganz viele andere Industrien auch dranhängen. Es ist ja ein Ökosystem, wie Sie auch schon gesagt haben. Jetzt wird ja der deutschen Automobilindustrie in den letzten Jahren so ein bisschen vorgeworfen, dass sie so den Trend rund um E-Mobility, digitale Mobilitätskonzepte möglicherweise etwas verschlafen hat oder droht, gegenüber Wettbewerbern wie zum Beispiel China, Indien irgendwie ins Hintertreffen zu geraten. Ist das so? Hat die Industrie das Elektrozeitalter und die Digitalisierung anfänglich unterschätzt? Und welche Weichen müssen denn jetzt sowohl von der Industrie, aber vielleicht auch seitens der Politik gestellt werden, damit Deutschlands Zukunft als Autoindustrienation gesichert ist?
Also ich glaube einmal, ohne jetzt nicht als selbstkritisch dazustehen, aber ich glaube, Ihre Sicht ist nicht ganz richtig zutreffend. Wir investieren wirklich gewaltig. Wir sind Patentweltmeister sozusagen in der Autoindustrie und viele andere Dinge mehr. Ich finde, wir müssen auch darüber reden, dass verschiedene Märkte verschiedene Bedarfe haben und dass wir uns auf diese Märkte auch fokussiert haben. Der chinesische Markt hat zum Beispiel, wenn Sie auf den auch ansprechen, einen ganz anderen Digitalisierungsbedarf als der deutsche. Das mag sich über die Zeit angleichen, während zum Beispiel auf dem chinesischen Markt das Thema Sicherheit nicht so die entscheidende Bedeutung hat wie hier. Und so ist es für diese verschiedenen Märkte, verschiedene Konzepte zu entwickeln. Aber Sie haben völlig recht, der Wettbewerb ist hoch. Sie müssen ständig innovativ sein und deshalb ist uns auch so wichtig natürlich, und die IAA ist auch eine Leistungsshow der gesamten Industrie, nicht nur der deutschen Autoindustrie, aber auch der deutschen Autoindustrie. Und ich bin sehr sicher, dass wir da überzeugende Konzepte für die Zukunft der Mobilität von morgen vorlegen können. Wichtig in all dem aber auch ist dann immer auch, dass wir dann auch darüber reden, ob die Rahmenbedingungen stimmen und vergleichbar sind, in denen wir uns bewegen. Also wenn ich gerade an die Digitalisierungsthemen denke, AI, Datenschutzthemen und anderes mehr, dann ist natürlich auch der gesetzgeberische Rahmen sehr, sehr unterschiedlich, in dem wir uns erproben können. Das Zögern bei ChatGPT zum Beispiel der Europäischen Union, das ist jetzt ja auch nur ein Thema. Ich will nicht unkritisch erscheinen gegenüber neuen Technologien, aber man kann nicht auf der einen Seite als Politik selber zögern und auf der anderen Seite einer Industrie dann vorwerfen, sie sei vielleicht nicht an der Spitze der Digitalisierung. Das eine hängt ja mit dem anderen zusammen. Welche Rahmenbedingungen finden wir vor? Welchen rechtlichen und regulatorischen Rahmen haben wir, in dem wir uns bewegen können? Deshalb ist mir zum Beispiel wichtig, wenn ich das noch sagen darf, das autonome Fahren, das können wir. Hier sind die deutschen Hersteller weit führend, dass wir auch jetzt hier die Testfelder bekommen, um es auf die Straße zu bekommen. Das ist ganz wichtig, um auf Dauer auch Entwicklungsdienstleistungen rund um dieses Thema hier zu halten und am Ende halt auch Arbeitsplätze. Denn darum geht es ja auch. Es ist ja nicht alles Selbstzweck, was wir hier tun, sondern es geht auch mit diesem Ökosystem Auto, verbindet sich in Deutschland ja die Stabilität ganzer Regionen. Wir sind nicht nur fokussiert auf wenige Zentren, sondern wir haben ganz viele Automobilhersteller und Zulieferer in ländlichen Regionen. Das sichert auch dort Arbeit, Wohlstand und am Ende auch, wie wir in diesen Tagen erfahren, auch die Demokratie übrigens, wenn wir solide und wirtschaftliche Verhältnisse haben.
Nun, weil wir gerade über autonomes Fahren gesprochen haben, da schauen ja alle im Moment nach San Francisco, wo ja dieses große Experiment läuft und ja eine ganze Flotte an autonomen Fahrzeugen jetzt zugelassen wurde. Wie blicken Sie darauf? Kann man daraus schon irgendwas draus lernen?
Oh, ich glaube, das ist jetzt zu früh. Wir haben ja einerseits das Konzept in San Francisco, wir haben aber andererseits halt auch Mercedes, die dort zum Beispiel als erster Hersteller voll autonom fahren dürfen. Wir haben hier in Deutschland übrigens auch schon teilautonome Zulassung, auch das übrigens von deutschen Herstellern. Also da brauchen wir uns nicht verstecken. Und wir sind natürlich gespannt auf die Auswertungen und auch in enger Diskussion zum Beispiel auch mit jemand wie der Versicherungswirtschaft, weil natürlich auch solche Fragen anstehen und gelöst werden müssen für die Zukunft. Also wir sind da auf allen möglichen Pfaden unterwegs, erstmal in Forschung und Entwicklung, aber dann natürlich auch in Schaffung eines gesetzgeberischen Rahmens und drittens ganz entscheidend natürlich auch, und das dürfen wir bei all dem nicht vergessen, die politische Akzeptanz braucht auch eine gesellschaftliche Akzeptanz. Das ist mir wichtig, dass wir die Menschen hier mitnehmen.
Mhm. Nun haben wir ja zu Anfang über Ihr eigenes Fortbewegungsverhalten sozusagen schon gesprochen, das ja wie bei uns allen vermutlich langsam so ein bisschen aufbricht. Man nutzt eben nicht mehr nur das Auto, sondern eben auch andere Dienste, die so zur Verfügung stehen. Ich habe gerade heute Morgen noch gelesen, eine große Studie, die sagt, dass gerade in den Städten das Auto eigentlich immer irrelevanter wird. Was sind denn so aus Ihrer Sicht, wenn wir jetzt mal auf die Verbraucherinnen und Verbraucher gucken, so die großen Trends, was verändert sich gerade durch die Digitalisierung, durch neue Technologien wie eben auch künstliche Intelligenz im Mobilitätsmarkt und wie reagieren Sie darauf?
Also erstmal weiß ich noch nicht, ob die Einschätzung richtig ist, dass sie in Städten Mobilität durch das Auto weniger wichtig wird. Selbst in den großen Städten, die wir in Deutschland haben, nimmt die Zahl der PKWs zu. Man wundert sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle manchmal, weil wir natürlich auch erhebliche Themen haben mit Verkehrsdichten und anderen. Aber die Zahlen sind da nach wie vor eindeutig. Aber Sie haben in einer anderen Sache völlig recht. Die Städte, die haben natürlich oftmals für die Menschen eine Vielfalt von Angeboten. Sie haben das Thema Sharing erwähnt, aber ich sage auch mal ganz banal, ein gut funktionierender öffentlicher Nahverkehr gehört natürlich auch in allererster Linie dazu. Oder kurze Wege, die man mit dem Fahrrad zurücklegen kann. Die Realität für Menschen in ländlichen Regionen ist natürlich eine andere. Über 60% der Menschen in Deutschland leben aber in diesen ländlichen Regionen. Ich will der Frage nach Innovation nicht ausweichen, aber ich finde, ich habe ja eben über gesellschaftliche Akzeptanz gesprochen. Da ist es natürlich wichtig, die Lebensrealitäten der Leute zu sehen. Und wenn dann immer gesagt wird, das Auto verliert seine Bedeutung, aber es gibt überhaupt keinen funktionierenden öffentlichen Nahverkehr in ganz vielen Gemeinden und Regionen, dann verlieren wir die Menschen, weil sie sagen, worüber reden die? Die haben unsere Bedarfe nicht. Ich muss zur Arbeit, ich muss meine Kinder vielleicht irgendwie von A nach B bringen oder. Und da geht es mir nochmal darum, dass wir Konzepte entwickeln, die für Stadt und für Land diesen Bedarfen der Menschen wirklich auch entgegenkommen und Möglichkeiten und Optionen schaffen. Die Digitalisierung wird uns helfen. Sie wird, ich sage mal, es fängt im Auto natürlich an, die Nutzung digitaler Möglichkeiten, Steuerungssysteme, Sicherheitssysteme, aber auch natürlich Entertainment und anderes mehr. Ein zweiter Punkt ist aber natürlich auch, dass uns auch das in der Umfeldentwicklung helfen kann. Also digitale Parkraumbewirtschaftung zum Beispiel. Auf der IAA haben wir schon 2021 ein Parkhaus gezeigt, was digital funktioniert und anderes mehr. Sie können sich Parkleitsysteme vorstellen. Mhm. Sie können sich auch digitale Tempolimite vorstellen oder anderes mehr, die dann der Situation angepasst agieren und nicht mehr alte Blechschilder haben. Also hier liegen natürlich eine enorme Effizienzgewinn. Und dann wiederum, ehrlich gesagt, auch für ländliche Räume. Zum Beispiel dort, wo öffentliche Nahverkehre nicht kostendeckend fahren können, hätten wir die Möglichkeit, über Shuttle-Systeme, On-Demand-Systeme, App-Buchungen und so weiter zu arbeiten. Mhm. Ausgangspunkt ist eine funktionierende Digitalisierung und das heißt Infrastrukturausbau. Das will ich an der Stelle schon auch nochmal sagen. Wir brauchen natürlich verlässliches 5G, Breitband und all diese Optionen, damit die Menschen, egal ob in Stadt oder Land, diese Möglichkeiten, die sich theoretisch jetzt bieten, die wir entwickeln und vorantreiben, die wir in anderen Regionen auch zum Einsatz bringen können, dass halt hier auch in Deutschland überall darauf zugegriffen werden kann.
Sie sagen digitale Infrastruktur, wichtige Voraussetzung, aber ja auch Daten. Die Daten, die da ja an allen möglichen Stellen anfallen, eben auch sinnvoll verknüpft werden und genutzt werden.
Genau, da haben wir auch und sind auch offen für Entwicklungskonzepte, wie Datennutzung erfolgen kann. Mit einem wichtigen Punkt, der ist mir allerdings wichtig zu betonen, die Sicherheit des Fahrbetriebs darf in keinster Art und Weise gefährdet werden. Das heißt, es darf in keiner Art und Weise Zugriff auf das Auto erfolgen. Was stellen wir uns daher vor? Wir haben die Ideen entwickelt, dass Daten weitergegeben werden können, aber eben nicht andere Nutzer einfach auf den Fahrbetrieb zugreifen können. Ich glaube, das erschließt sich jedem, dass das eine Sicherheitsfrage ist. Wir wollen nicht, dass jemand eingreifen kann, wenn sie selber am Steuer sitzen.
Ja, sind wir fast schon am Schluss. Letzte Frage. Kleiner Blick so in die Glaskugel. Was denken Sie, wie smart fahren wir in den nächsten 20 Jahren mit dem Auto und wie innovativ sind unsere Mobilitätskonzepte dann im urbanen Raum, aber auch im ländlichen Raum?
Also ich glaube schon, dass wir, wenn wir offen sind, wenn wir mutig sind, wenn wir technologieoffen sind, das sind ja auch alles Forderungen von uns, dass sich enorme Potenziale zum Nutzen der Menschen ergeben, was ihre Möglichkeiten der Gestaltung von Mobilität angeht. Und ganz wichtig, und da können wir kaum drüber sprechen, das wird natürlich alles sich in Richtung Klimaneutralität, Kreislaufwirtschaft und sowas auch bewegen, denn das ist jetzt der zweite wichtige Ast, auf dem wir uns bewegen, sozusagen, an dem wir voranbringen, nämlich die Mobilität klimaneutral zu gestalten. Also ich bin bleibe Optimistin. Ich sehe da tolle Chancen. Ich hoffe nur, dass wir das auch in Deutschland entwickeln können, dass wir das mit deutschen Arbeitsplätzen verbinden und deshalb nochmal die Aufforderung auch an die Politik, hier doch wirklich für international wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen auch zu sorgen.
Ja, ganz herzlichen Dank, Hildegard Müller, Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie. Und ja, waren spannende Insights und ich wünsche Ihnen jetzt vor allem erstmal eine erfolgreiche Messe, eine erfolgreiche IAA.
Herzlichen Dank, liebe Frau Krug. Wir freuen uns auch wirklich schon wahnsinnig drauf.
Ja, ich finde neue Autos immer super spannend und toll. Und ich finde es auch klasse, was da alles für technische Möglichkeiten drin sind. Und wenn die dann technisch auch noch dazu beitragen, dass man zum Beispiel weniger CO2 rausbläst oder auch weniger im Stau steht, dank irgendwelcher Map- und Kartendienste wie zum Beispiel Google oder so, dann finde ich das umso schöner. Aber richtig blöd finde ich, dass so viele andere auch mit dem Auto unterwegs sind. Bist du im Stau tendenziell ruhig oder auch so ein Rumpelstilzchen hinterm Steuer?
Ja, ich finde es ganz schlimm. Ja, tendiere dann immer dazu, irgendwo abzufahren und dann meistens verhaspelt man sich dann ja aber irgendwie noch mehr und kommt dann vom Regen in die Traufe.
Ja, irgendwas ist ja immer, heißt das so schön. Aber wenn wir jetzt alle mal umdenken und sagen, okay, wenn jetzt aber niemand von uns mehr ein Auto besitzt, sondern das alles, ich sag mal, schon Individualverkehr meinetwegen ist, aber eben mit Sharing-Autos oder mit irgendwelchen autonomen Fahrzeugen, die einen abholen und irgendwo hinbringen, dann gibt es eben auch weniger Stau. Wir müssten aber alle ein bisschen zurückstecken. Und mal ehrlich, im Zurückstecken sind wir Menschen tendenziell ja nicht so richtig gut. Ne? Weil wir sind ja schon, naja, wie heißt es so schön, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und ich würde sagen, tendenziell eher bequeme Wesen. Aber ein Umdenken muss stattfinden und wird es definitiv. Die Mobilität wird sich verändern. Daran forscht unter anderem das Institut für Mobilität an der Universität St. Gallen.
Im Gespräch.
Die Automobilindustrie steht vor dem größten Umbruch ihrer Geschichte. Die digitale Transformation in der Gesellschaft hat auch dafür gesorgt, dass die Nachfrage nach vernetztem, autonomen und elektrischem Fahren zunehmend steigt. Diese Veränderungen und deren erhebliche Auswirkungen auf das Mobilitätsverhalten von uns, also von uns Menschen, untersucht das Institut für Mobilität der Universität in St. Gallen. Professor Dr. Andreas Herrmann ist Direktor eben dieses Instituts. Er ist Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Uni St. Gallen und er ist jetzt hier bei uns im Ohr am Netz. Hallo Herr Herrmann, schön, dass Sie dabei sind.
Hallo Herr Oswald, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich hier zu sein.
Herr Herrmann, erzählen Sie mal, plauschen Sie mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. An welchen Forschungsprojekten und Mobilitätskonzepten arbeiten Sie gerade?
Also es sind zwei große Themen, mit denen wir befasst sind. Einerseits geht es darum, wie Menschen diese neuen Technologien aufgreifen, denn es ist ja zu erwarten, dass das Mobilitätsverhalten sich substanziell verändern muss in Anbetracht der neuen Technologien, die kommen, aber auch vor dem Hintergrund der Umweltherausforderungen, die wir haben. Das ist sozusagen die eine Welt. Wie verhalten sich die Menschen? Die andere Welt ist, was passiert mit dieser Industrie, die in Deutschland ja das Rückgrat der Wirtschaft ist, wie wir immer sagen, mit 800.000 Arbeitsplätzen, je nachdem, wie man rechnet. Und diese Industrie steht vor einem grundsätzlichen Wandel. Und da geht es natürlich darum, wie können wir dieses Land weiterhin vorne dabei halten? Was können wir tun, um weiterhin ein Mobilitätsstandort für die Welt zu sein?
Dann kommen wir erstmal zum zweiten der zwei Forschungsprojekte. Können wir was tun? Sind wir noch vorne dabei oder hängen uns die Chinesen und die Teslas dieser Welt ab?
Es gibt also die zwei ganz großen Themen, die E-Mobilität einerseits und dann das autonome und vernetzte Fahren. Wenn wir mal auf das erste Thema schauen, da habe ich schon den Eindruck, dass China uns unglaublich Druck macht. Es gibt ja einige, die sagen, der Massenmarkt im Bereich der E-Mobilität ist bereits verloren. Man kann es auch daran erkennen, dass Unternehmen wie Mercedes, Audi gesagt haben, wir gehen ins Premium-Segment, wir befassen uns gar nicht mehr mit den Massenfahrzeugen in der E-Welt, sondern wir wollen Premium-Fahrzeuge anbieten. Einerseits mag das ein lukrativer Markt sein, weil man noch sehr viel an Fähigkeiten aus der alten Welt hineinretten kann. Aber andererseits ist natürlich auch ein Signal, hey, wir haben gar keine Chance mehr im Massenmarkt. Wir müssen uns sozusagen in die Flucht begeben, in die Segmente hinein. Das ist sozusagen die eine Welt. Die andere Welt ist das vernetzte autonome Fahren. Da haben wir gerade gestern gehört, dass in San Francisco jetzt Cruise und Waymo kommerzielle Taxidienste ohne Sicherheitsfahrer anbieten. Oh. Also da geht's voran. In San Francisco, in Kalifornien, in Arizona, in einigen anderen Bundesstaaten, vor allem im Westen der USA, aber eben auch in China. Da gibt es große Projekte in Städten, wo Baidu und andere Firmen daran sind, jetzt wegzugehen von der Pilotphase hinein in eine kommerzielle Phase, wo es dann darum geht, Fahrdienste und Ähnliches mit autonomen Fahrzeugen anzubieten.
Okay, das klingt ja erstmal schon mal sehr spannend, Herr Herrmann, aber das klingt schon auch noch so, als wären wir auch da ganz schön abgehängt, oder? Also ich meine, bei uns ist sowas ja, glaube ich, noch nicht möglich ohne weiteres im öffentlichen Straßenraum.
Wir haben die rechtlichen Voraussetzungen, da sind wir sehr weit vorne in Deutschland mit diesem Gesetz zum autonomen Fahren, das, glaube ich, vor 2 Jahren durch den Bundestag gegangen ist oder 1,5 Jahren. Aber was uns fehlt, sind die großen Anwendungsprojekte im Feld. Ich laufe ja Land auf, Land ab, immer mit der Argumentation, wir brauchen jetzt mal eine Modellstadt. Also eine große Stadt oder ein Areal, eine Region, die wir umbauen, wo wir alles hineinbauen, was wir haben, eben auch das autonome Fahren in Form von Taxidiensten beispielsweise im innerstädtischen Bereich. Wir brauchen Anwendungen, sowohl für die Kunden, dass sie Erlebnisse bekommen, aber auch für die vielen Firmen, die aus dem Tech-Bereich in diese Industrie hineinkommen, dass sie wirklich Use Cases entwickeln können und wegkommen von dieser Pilotphase. Die bringt uns letztlich nichts. Wir müssen diesen nächsten Schritt gehen. Da sind wir sehr, sehr zögerlich in Deutschland.
Ja. Und hätten Sie denn eine Wunschstadt, wo das ginge? Also ich meine, ich komme ja ursprünglich aus Berlin. Also ich habe in Teilen von Charlottenburg irgendwie Edge. Also da bin ich weit weg von 5G. Und ich meine, wir brauchen ja ein stabiles Datennetz, um überhaupt autonomes Fahren möglich zu machen.
Also Mobileye sagt, 5G brauchen Sie nicht. Das ist überhaupt nicht nötig, weil das Fahrzeug sogar einige Minuten ohne Netzanschluss sich bewegen kann. Also das wird immer wieder als Argument gebracht. Ich bin nun kein Techniker, aber alles, was ich höre, was mir die Technikfirmen sagen, 5G braucht man nicht dafür, fürs autonome Fahren. Was wir brauchen, ich würde mal sagen, eine Region, wo man verschiedene Szenarien durchspielen kann. Einerseits den städtischen Verkehr, wo man sagt, alle manuell betriebenen privaten Pkw raus. Wir machen den innerstädtischen Verkehr mit dem ÖV plus autonome Shuttles, autonome Pods. So eine mittelgroße Stadt. Und dann kommt das Thema immer in Deutschland sofort Landbevölkerung.
Ja.
Wie sieht es auf dem flachen Lande aus? Und da könnte man sich statt dem klassischen Rufbus, den es immer wieder gibt oder auch in einigen Regionen Einsatz findet, dass man sagt, okay, wir machen hier eine Flotte von autonomen Fahrzeugen, die kann man per App rufen. Und die Fahrwege werden optimiert. Und das hätte natürlich gewaltige Implikationen, vor allem für die Kosten, weil ja Uber und andere sagen, wir haben 50-60% der Transportkosten sind eigentlich Personalkosten.
Und das Personal ist nicht mal besonders gut bezahlt, schläft teilweise in den Autos, hat man ja manchmal gehört.
Genau.
Also das könnte Probleme lösen. Das heißt, es sind ja auch zwei Szenarien. Also für mein Gefühl wäre es ja wahrscheinlich total einfach, mal so ein Dorf zu nehmen und zu sagen, Leute, passt auf, hier, ihr ruft jetzt diese Nummer an und dann kommt euer mehr oder weniger individuelles, vollautonom fahrendes Vehikel und bringt euch von A nach B und holt dann den nächsten ab. Steht also auch nicht doof rum und man braucht kein Personal mehr. Das klingt jetzt erstmal für mich so nach schnell umsetzbar, aber wir sind ja in Deutschland. Es ist ja nicht viel schnell umsetzbar.
Genau, Herr Oswald, wir sind leider in Deutschland und da dominieren die Bedenken. Ja? Und da gibt es viele Bedenkenträger und ich erlebe das ja in vielen Diskussionen, Vorträgen, Podiumsdiskussionen. Wir sind voll von Bedenken. Statt man mal einfach sagen, okay, wir haben jetzt eine 90% oder 95% Lösung, wir wissen, dass es vielleicht Szenarien gibt, die noch nicht ganz funktionieren, dass es vielleicht auch immer wieder mal technische Probleme gibt. Haben wir jetzt in San Francisco auch erlebt. Da war irgendwo eine Party und da waren sehr, sehr viele Handys gleichzeitig. Und das hat dazu geführt, dass das Netz überlastet war. Und dann konnten die autonomen Fahrzeuge in diesem Bereich nicht richtig funktionieren. Dann gibt es halt sowas mal. Okay, aber das darf natürlich nicht dazu führen, dass wir das Projekt gleich beerdigen und das nicht weiterverfolgen. Also ich würde auch sagen, und ich habe das ja auch schon vielen Politikern in Berlin gesagt, jetzt habt halt mal den Mut, nehmt mal eine Region, macht eine Ausschreibung und dann wird man da mal investiert und dann soll der Bund einfach mal solche Fahrzeuge bereitstellen. Man kann das ja die App programmieren lassen, man könnte das sogar mal zu Beginn kostenfrei machen, damit die Menschen einfach mal Vertrauen in diese Technologie entwickeln und dann schauen wir mal, was passiert.
Ja? Und gerade das mit den Menschen, das ist ja das andere Forschungsprojekt. Ich glaube ja auch an die Menschen und ich weiß, wir sind alle Gewohnheitstiere. Ne? So, und es ist ja auch so herrlich, toll sein eigenes Auto vor der Tür zu haben, weil die Sporttasche kann im Auto bleiben und ich habe meinen Kaffeebecher immer dabei. Aber mit ein bisschen Zeit und ein paar Anreizen stellen wir uns ja alle um. Also wenn ich mir überlege, vor 10 Jahren oder 15 Jahren, keine Ahnung, wenn da irgendeiner gesagt hätte, du darfst im Restaurant nicht mehr rauchen, hätte ich niemals gedacht, dass das geht. Ne? Und heute ist es so, genau, wenn irgendwie in der Nähe eines Restaurants sich jemand eine Zigarette anzündet, dann zieht man schon eine Augenbraue hoch. Also wir können uns ja umstellen.
Ja, es gibt allerdings zwei Sätze. Wenn ich die sage auf dem Podium, dann sehe ich, wie sich hier die Gesichter verändern. Und der erste Satz ist, wir können alles außer Auto fahren. Und es hat damit was zu tun, dass über 90% der Unfälle im Straßenverkehr auf menschliches Versagen zurückzuführen sind. Ja, die Menschen sind am Handy, die sind abgelenkt, die sind auf Medikamenten, auf Drogen und so weiter. Aber keiner glaubt, dass all diese Restriktionen gelten. Und die Maschinen, die haben natürlich diese Restriktionen nicht und sind in der Regel dann auch viel bessere Autofahrer. Das wollen die Menschen einfach nicht glauben.
Naja, also ich glaube, Herr Herrmann, ich würde da einschränkend sagen, ja, das sehe ich genauso, Herr Herrmann, die anderen fahren so.
Genau. So ist es auch, wenn man dennoch die Frage stellt, wer im Raum glaubt, dass er überdurchschnittlich gut Auto fährt, alle, dann gehen alle Hände hoch.
Ja.
Also wir haben hier einen Trugschluss oder einen Irrtum, der ist schwer zu beheben. Und der andere ist, wenn man sagt, das private Fahrzeug braucht kein Mensch. Wir können im Prinzip auf diese Sharing-Lösungen umsteigen. Die wären ja auch sinnvoll, wenn wir über autonomes Fahren nachdenken. Und dann zucken auch viele, weil das private Fahrzeug irgendwie Teil ihrer Identität ist. Das hat ja auch die Automobilindustrie auch hervorragend inszeniert in den letzten 50, 60 Jahren, muss man sagen. Das war ein eindrücklicher Fall, den man da betrachten kann. Aber wenn der Satz kommt, dann sehe ich immer, was für Unwohlsein sich verbreitet. Und dagegen anzugehen, ist nicht so einfach.
Ja, da braucht man irgendjemand, der da wieder Marketing macht und sagt, du willst immer das neueste, bestausgestatteteste und sicherste und sauberste Auto fahren? Dann miete dir eins, weil du musst deinen eigenen Dreck nicht mal wegmachen. Also wenn ich manchmal in den Font hinten gucke, wo die Kinder saßen, da würde ich mir wünschen, ich hätte jetzt mal ein anderes Neues vor der Tür stehen. Sie hatten gerade gesagt, wir müssen uns mal was trauen, man braucht mal eine Modellstadt. Ich weiß, dass Sie im Rahmen der IAA über Oslo sprechen werden, Herr Herrmann. Warum ausgerechnet Oslo? Was machen die anders, was machen die richtig? Sind die nächsten Mobility-Vorreiter?
Absolut, die sind ja schon Vorreiter bei der E-Mobilität. Man muss natürlich fairerweise dazu sagen, dass Norwegen Exporteur ist von Öl und dieses Geld dann nimmt, um E-Mobilität im eigenen Land zu fördern. Aber sei es drum. Immer, Sie sind da massiv daran, die E-Mobilität voranzutreiben. Jetzt sagen Sie, jetzt wollen wir auch das Thema autonomes, vernetztes Fahren pushen. Und da gibt es das Projekt in Oslo mit dem Ziel, bis 2030 30.000 autonome Fahrzeuge, Shuttles, in die Straßen zu bringen. Privater Pkw-Verkehr raus. Und mit diesen 30.000 können die den ganzen Verkehr in Oslo im Prinzip abdecken. Das, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, ist es eine Reduktion der Fahrzeuge um etwa 85-90%. Und mit denen sind wir in sehr engem Austausch. Ich hatte auch schon versucht, deutsche Politik zu animieren, sich diesen Case anzuschauen. Da kriege ich dann von Ministern Briefe zurück im Sinne, ja, wir warten mal und schauen dazu. Auf jeden Fall werden wir mit denen gemeinsam auf der IAA in München den Case mal zeigen, in der Hoffnung, dass wir den mal hier in Deutschland zur Kenntnis nehmen, um zu schauen, wollen wir nicht auch bei diesem Thema vorne dabei sein? Wollen wir mitmachen? Wollen wir mitgestalten? Wir rennen nur immer hinterher und verlieren natürlich damit auch alle Gestaltungsoptionen.
Genau, und auch die Möglichkeit, unsere wichtige Rückgrat-Autoindustrie in Deutschland mit einzubinden. Weil wenn wir bestimmen, wie die Mobilität in Zukunft funktioniert, dann sind wir ja auch die, die sagen, welche Fahrzeuge eingesetzt werden. Also das könnte ja sozusagen sich selbst sogar helfen hier in Deutschland.
Absolut. Nur die deutsche Automobilindustrie, die ist natürlich auch noch auf dem Pfad, wir wollen Autos verkaufen. Die sind noch gar nicht drauf gekommen, dass vielleicht die Zukunft darin besteht, den Stadtwerken beispielsweise solche Flotten bereitzustellen, die dann gar nicht mehr vom Endkunden gekauft werden, sondern die in diesem Sharing-Modus im Prinzip dann einfach nur noch minutenweise, stundenweise ausgeliehen in gewisser Weise oder gemietet werden.
Also quasi AAAS. Auto as a Service ist doch eine schöne Idee.
Auto as a Service, Mobility as a Service, ganz Klar. Genau. Das ist ja das Thema, dass wir sagen, Mobilität ist bislang Ownership, also Eigentum. Wir müssen wegkommen im Sinne der Reduktion von Staus, im Sinne der Reduktion der Anzahl der Fahrzeuge, auch im Sinne der Umwelt und der Lebensqualität in Städten. Ich meine, wir pflastern ein Drittel der Fläche einer Stadt zu, nur um diese ineffiziente Mobilität zu pflegen, die wir derzeit haben. Und da könnten wir so viele Flächen freispielen, in Parks umwandeln. Und gerade in Zeiten steigender Temperaturen könnte man Bäume und alles Mögliche anpflanzen, um im Prinzip dann eine Stadt auch auf natürlichem Wege in der Temperatur zu reduzieren.
Ach, Herr Herrmann, schöne Ideen.
Ja, ich weiß, Herr Oswald.
Wenn wir jetzt nicht wie die Minister und Politiker erstmal abwarten und uns mal in Ruhe aus der Ferne ankicken, sondern was täten, wo wären wir denn Ihrer Meinung nach in 10 Jahren? Wo geht die Reise hin? Was ist Ihre Vision von, Mobilität innerstädtisch oder auch auf dem platten Land in Deutschland?
Also wir haben natürlich auf der Welt völlig unterschiedliche Geschwindigkeiten, das muss man fairerweise schon sagen. Na, da gibt es natürlich Regionen in der Welt, die haben noch ganz andere Themen. Wenn Sie jetzt an Indien denken, ich habe gerade gelernt, die haben 1200 neue Lokomotiven und 550 Flugzeuge bestellt. Ja, das heißt, die sind sozusagen noch in der alten Welt. Ja, die fangen jetzt an, nicht nur die kleinen Fahrzeuge, sondern aufgrund des steigenden Wohlstandes auch größere Fahrzeuge fahren zu wollen. Also da gibt es eine Welt völlig unterschiedlicher Geschwindigkeit. Meine E-Mobilität in Afrika, das ist wahrscheinlich die nächsten 50, 60 Jahre überhaupt kein Thema. Die haben ganz andere Sorgen. Das muss man schon immer sich vor Augen halten. Aber das gleichwohl heißt es ja nicht, dass wir deswegen stoppen, sondern wir müssen den Wandel vorantreiben, weil wir auch, das gehört auch zur Wahrheit, immer noch am meisten CO2-Emissionen verursachen in den Industriestaaten, in entwickelnden Ländern. Und deswegen müssen wir voran. Und das Szenario ist aus meiner Sicht, dass wir einige Musterstädte haben werden in Europa. Da sind vor allem die skandinavischen Städte zu nennen, Kopenhagen, Oslo, Stockholm, aber auch London, Paris würde ich dazu zählen, vielleicht auch Mailand, die wirklich groß angelegte Umbaumaßnahmen in ihren Städten durchführen. Wir können Kopenhagen schon sehen mit den Radwegen, wie ein paar Straßen zurückgedrängt werden, wie man in Stockholm Parkplätze aus dem System rausnimmt. Oslo wird massiv jetzt in diese autonome Mobilität hineingehen. Also wir werden da unterschiedliche Aspekte sehen, hängt auch immer mit der Topologie der Stadt zusammen. Und dann hoffen wir, dass irgendwo das so als Role Model funktioniert, dass andere Städte sagen, oh ja, das könnte ich auch machen. Aber es gibt hier völlig unterschiedliche Geschwindigkeiten. Das ist schon Teil der Wahrheit.
Aber es ist ein Licht am Ende des Tunnels. Die Frage ist, mit welchem Fahrzeug fahren wir in das Licht? Also das wird die Zukunft zeigen. Ein Mann, der darüber forscht, ist Professor Dr. Andreas Herrmann. Vielen Dank für das Gespräch. Es war sehr, sehr spannend. Und ich würde sagen, wir hören uns wieder, vielleicht nicht erst in 10 Jahren. Vielleicht zwischendurch nochmal einen kleinen Zwischenstand, Herr Herrmann.
Danke für die Einladung, Herr Ostwald. Ich hoffe, dass sich nicht erst in 10 Jahren etwas bewegt in unserem Land.
Das wäre ein bisschen spät. Vielen Dank, Herr Herrmann.
Ja, jetzt haben wir ja schon einiges dazu gehört, wie eben auch solche zukunftsträchtigen Mobilitätskonzepte aussehen können. Beispiel Oslo zum Beispiel, wo ja bis 2030 30.000 autonome Fahrzeuge sozusagen eigentlich den Individualverkehr per Pkw ablösen sollen. Das ist natürlich eine großartige Idee. Könnte sich sicherlich Berlin und die ein oder andere Stadt einiges von abschauen. Passt natürlich auch so ein bisschen dazu, dass Skandinavien ja auch immer ein bisschen Vorzeigeregion beim Thema Digitalisierung ist. Aber ein ganz wichtiges Thema in diesem Zusammenhang ist natürlich auch, ne, wenn wir über vernetzte Mobilität sprechen, vernetzte Mobilitätskonzepte, das Thema Daten. Ne? Denn das Ganze funktioniert ja eigentlich nur, wenn wir eben Daten, die in diesem Bereich anfallen, nutzen können, clever miteinander vernetzen können und so weiter. Und das ist unter anderem ein Thema, das wir ja auch im Verband versuchen, vermehrt zu diskutieren und da in den Austausch mit Politik und Unternehmen und Wissenschaft zu gehen.
Im Gespräch.
Seit diesem Jahr leitet Giovanni Kopper von der Wobcom GmbH und dem Astrid Innovation Hub gemeinsam mit Martin Kumstel, der ist Manager Public Policy bei Uber, die Kompetenzgruppe Mobility beim Eco-Verband. Und naja, da fragen wir uns alle, diese Kompetenzgruppe, was kann die, was macht die, wozu brauchen wir die? Und deswegen bin ich froh, dass ich gleich mit beiden verbunden bin. Hallo ihr zwei.
Hallo, guten Tag.
Hallo Sven, grüß dich.
Ganz vorneweg, nur erstmal um euch einzuordnen, also Sidoni und ich, wir haben ja auch schon so ein bisschen über unsere Mobilitäts, naja, ich sag mal, Behavior geredet. Wie seid ihr so unterwegs? Habt ihr ein Auto und wenn ja, was für eine Marke? Ja, Martin, erzähl mal, du fährst Uber, oder?
Tatsächlich kein Auto und bin mit den, würde ich sagen, den verschiedensten Formen unterwegs. Gerne mit der Deutschen Bahn, gerne auch mit der S-Bahn, aber auch gerne mal mit dem Scooter oder auch mit einer über Uber vermittelten Fahrt. Also ich würde sagen, sehr vielfältig.
Giovanni, wie ist bei dir? Italienischer Sportwagen.
Ja, habe ich bestellt, ist noch nicht angekommen, wir haben Chipmangel. Aber ich habe noch ein Auto, als ich Student war und dies läuft noch, das ist eine Fiat. Damals war es günstig für mich, aber ich bin sehr mit ÖPNV unterwegs, Züge und ja, ich bin auch bei Uber.
Okay, sehr schön. Also da haben wir das erstmal eingeordnet und jetzt erzählt uns mal ein bisschen, warum brauchen wir eine Kompetenzgruppe Mobility beim Eco? Also welche Themen wollt ihr bzw. will der Verband vorantreiben mit der Kompetenzgruppe und warum gibt es da eine Doppelspitze? Ist ja auch nicht immer so. Ne?
Ich glaube, dass die gemeinsam ist stärker. Das heißt, wir ergänzen uns sehr gut. Martin ist in einem anderen Umfeld tätig und ich bin in einem anderen Umfeld auch tätig. Und das ist auch etwas, was die Qualität bringt und was wir uns ergänzen gegenseitig. Und das ist etwas, warum ist eine Kompetenzgruppe Mobilität? Mhm. Weil die Mobilität ist überall, ist im Rahmen der Infrastrukturen. Es ist nicht nur für mich, bewege mich von A nach B, aber es betrifft auch eine Digitalisierung der Mobilität. Und das ist etwas, wo wir stark zusammen betreiben.
Mhm. Aus der Sicht des Netzbetreibers, sage ich jetzt mal so ein bisschen erklärt, der Blick über den Tellerrand, das heißt also auch zum Lösungsanbieter, wie es so schön heißt, also zu dir, Martin. Was sind so die Themen, die aus deiner Sicht irgendwie in der Kompetenzgruppe getrieben, nach vorne getrieben oder ich sag mal in den Fokus gestellt werden müssen?
Also ich glaube, wir haben grundsätzlich beim Eco halt sehr gute Grundvoraussetzungen. Wir haben eine sehr diverse Mitgliederstruktur, ob es jetzt öffentliche, private Unternehmen sind. Und ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen, um auch auf die Themen zu kommen, ein Thema, wo es, glaube ich, noch, ich sag mal, Luft nach oben gibt auf dem Weg hin zu einer nachhaltigen und auch einer kundenfreundlichen, verbraucherfreundlichen Mobilität. Ich glaube, so das Thema Kooperation zwischen den verschiedenen Anbietern ist, glaube ich, es gibt, glaube ich, immer noch sehr viele Anbieter, die teilweise noch in Silos arbeiten, sage ich mal. Und deswegen bietet der Equal einfach eine super gute Plattform, um diese Unternehmen miteinander zu vernetzen und den, ich sag mal, den brancheninternen Wissensaustausch voranzubringen.
Ja, du sagst in einzelnen Datensilos. Ich gehe so weit, manche arbeiten wahrscheinlich auch noch mit Windows XP, also zumindest, wenn ich mich hier in Berlin umgucke. Und naja, aber Spaß beiseite. Es ist ja ein Thema, was ihr ganz besonders vorantreiben wollt, eben das, es ein besseres Zusammenspiel auch gibt. Also nicht nur ein Wissensaustausch im Eco, sondern eben nachher auch zwischen zum Beispiel etablierten und neuen Mobilitätsanbietern, also dem ÖPNV und sowas wie Uber oder einem Scooterverleiher oder so. Wie kriegt man das voran, Giovanni? Wie schafft man das, dass es so nahtlos wird? Weil das ist, glaube ich, oft das Problem. Man steht so ein bisschen mit dem Roller dann an der Bushalte, kann den da nicht hinstellen und da hat man den Salat.
Ja, das ist ein Grundthema, glaube ich, bei den Mobilität. Wie kann man mehrere Angebote zusammengeschalten. Ja, das ist etwas, was Uber, glaube ich, das wird Martin noch besser in Details bringen. Ich spreche für die Smart City Infrastruktur und das ist etwas, wo sehr, sehr kompliziert ist, weil aktuell fehlt auch ein durchgehend und ein Austausch von Informationen und Daten, wo ich dann das Angebot einfach bereitstellen kann. Und das ist etwas, wo wir stark arbeiten gerade und auch innerhalb der ECO versuchen wir, diese Kommunikation so aufzubauen, dass diese Themen gemeinsam besprochen werden von zwei unterschiedlichen Aspekten. Und auch die Modelle, die Businessmodelle, die müssen ein bisschen noch mehr ausprobiert werden. Die können auch ohne Angst ausprobiert werden und danach müssen die auch nachhaltig aufgebaut werden. Und das ist etwas, was vielleicht Martin noch besser ergänzen kann aus einer Privatunternehmer.
Ja, ich glaube, Sven, du hast, glaube ich, das zentrale Thema auch schon angesprochen, nahtlose Reiseketten. Ich glaube, das ist, glaube ich, so das Entscheidende, worum es geht. Ich weiß jetzt nicht, wie es euch beiden geht, aber ich habe mindestens ein Dutzend Mobilitäts-Apps auf dem Handy, ob es jetzt die DB-App ist, ob es bei mir jetzt, weil ich aus Berlin komme, die BVG-App ist, die verschiedenen Scooter-, Bike-Sharing-Anbieter und natürlich auch die Uber-App. Und spannend wird es natürlich dann, wenn man die verschiedenen Mobilitätsoptionen auch wirklich in einer Reisekette kombinieren kann. Also ich sage mal als Beispiel, ich nehme für den Scooter zur S-Bahn-Station, nehme ich den Scooter, fahre die lange Strecke mit der S-Bahn raus aus der Stadt und benutze vielleicht für die letzte Meile dann noch eine über Uber vermittelte Fahrt. Und das Entscheidende ist, glaube ich, dass man diese Lösung, diese Mobilitätsoption dann wirklich auch durchbuchen kann über die verschiedenen Anbieter. Ich glaube jetzt nicht, dass es dort einen geben wird, der das irgendwie besonders gut realisieren wird, sondern es wird da, ich glaube, verschiedene Optionen von privaten und öffentlichen geben. Aber damit es halt diese, glaube ich, für den Verbraucher beste Lösung gibt, müssen alle noch ein bisschen mehr zusammenarbeiten. Und ich glaube, das Ziel, was wir ja alle haben, was wir, glaube ich, alle Mobilitätsunternehmen auch so ein bisschen vereinen, eine gemeinsame Lösung zu finden, um mehr Menschen vom eigenen PKW wegzukriegen. Ich glaube, diese Zielvision, die haben wir alle, aber diese Zielvision funktioniert halt auch nur, wenn es eine wirklich gute Alternative gibt. Und da an diesem Thema, vor allem nahtlose Reiseketten, müssen wir, glaube ich, alle noch ein bisschen gemeinsam arbeiten.
Genau, es funktioniert nur dann, wenn es auch wirklich, ich sag mal, ein No-Brainer ist. Ne? Wenn es sogar leichter ist, als den Autoschlüssel zu Hause suchen. Und dann wäre es natürlich wahrscheinlich am besten, wenn es die eine App gäbe oder wenn es die nicht geben kann, wenn es sogar, keine Ahnung, im Betriebssystem der Handys implementiert wäre. Ne? Dass ich also, ob ich jetzt Apple-User bin und Siri frage oder meinen Google Assistant frage und sage, du, ich will dahin, sag mir mal, buch mir mal die beste Strecke und dann ist schon alles bezahlt und ich kann es einfach nutzen. Das wäre natürlich so ein Träumchen, aber um dahin zu kommen, müssen ja unheimlich viele Player an einen Tisch. Also jetzt hier in der Doppelspitze haben wir sozusagen Unternehmermobilitätslösung und auch Netzanbieter, aber wir brauchen ja zum Beispiel auch die Politik, die also dann eben diese Daten aus der Smart City freigeben. Wie stehen die denn zu dem Thema? Haben die da Bock drauf oder haben wir da so, naja, ich sag mal, Datenschutzprobleme und die typische Trägheit der Verwaltung? Was sind da eure Erfahrungen?
Ich glaube, die Gesellschaft hat diese Methode oder diese Nutzung der Digitalisierung besser implementiert als die Politik. Die Politik ist etwas hinterher. Und das ist etwas, was die Politik versucht so zu regulieren. Und das ist, was wir benötigen, ist aber auch ein Blick über die aktuelle Status. Das heißt, die Gesellschaft hat wirklich tatsächlich, braucht das, implementiert das, nutzt das. Wenn wir alleine vor 10 Jahren denken, dass wir tun heute, sagen, die wären damals nicht denkbar. Und wir sind auch in der Lage, sehr einfach so die Reise ganz alleine zu organisieren, auch dank Digitalisierung, auch über längere Strecken. Also ich kann auch selbstständig heute jetzt sofort eine Reise durch Amerika planen, ohne dass ich unbedingt ein Reisebüro fragen kann. Dann kann ich mich selbst durch die Angebote aussuchen und das mir eine selber, das mag ich auch in der Stadt. So, das ist was Martin.
Ah, okay, also nach New York kommen wir. Jetzt wäre es schön, wenn wir zum Beispiel auch zum Kudamm kämen. Ja, verstehe.
Genau. Deswegen, ich wollte relativieren jetzt gerade mit unseren Städten und unseren Landumgebungen. Und das ist etwas, was die Politik braucht, ist, wir müssen nicht alles mit Gesetzen sofort. Vielleicht brauchen wir eine Zeit, wo wir eine allgemeine Reglementierung benötigen und das Gesetz kann sich während der Fahrt verbessern.
Also zwischen den Leitplanken, die uns gegeben werden, ja?
Genau.
Um mal bei dem Straßenbild zu bleiben. Aber Martin, wie ist das? Ich meine, ihr, also Uber kennt ja wirklich jeder, muss man jetzt nicht mehr viel zu sagen. Es gab ja verschiedenste Gesetze, mit denen ihr sozusagen dann Schwierigkeiten hattet, wo das problematisch wurde. Das Taxigewerbe war so ein Thema, wo nicht klar war, wer ist jetzt eigentlich wo, wer darf wo losfahren, wer darf so halten. Ich bin da gar nicht so tief im Thema, aber was sind denn die aktuellen Herausforderungen, mit denen ihr es als Lösungsanbieter zu tun habt? Also was muss passieren, damit wir eben diese nahtlose Kette hinkriegen und damit es mit dem Individualverkehr ohne eigenes Auto vorangeht in Deutschland?
Also ich glaube, die Politik, du hast auch angesprochen, die hat, ich glaube, die Wichtigkeit dieses Themas absolut verstanden und ist, glaube ich, auch dran und weiterhin ans Arbeiten. Ich glaube, manchmal ist es, das hat Giovanni auch schon so ein bisschen anklingen lassen, manchmal vielleicht ganz hilfreich, die Unternehmen, ob es jetzt öffentliche oder private sind, machen zu lassen und nicht voreilig mit Regulierung einzutreten, sondern vielleicht eher mal zu schauen, wo man vielleicht ein bisschen von der Regulierung auch nochmal wegnehmen könnte, um neue Mobilitätskonzepte sich entfalten zu lassen. Ich sag mal so ein Thema, es gibt ja auch immer diese große Diskrepanz zwischen, ich sag mal, urbaner und ländlicher Mobilität, ein ganz großes Thema. Und da gibt es natürlich einfach sehr viele verschiedene Regularien noch, die natürlich solche Mobilitätskonzepte wie jetzt das unsere von Uber in der Stadt schon einigermaßen ermöglichen, ist aber dann in suburbanen und ländlichen Regionen deutlich schwieriger machen. So das klassische Beispiel, das hast du auch in deiner Frage so ein bisschen anklingen lassen, ist ja diese berühmte Rückkehrpflicht, dass Unternehmen, die über unsere Plattform vermittelt werden, nach einer Fahrt wieder im Prinzip zu ihrem Unternehmenssitz zurückfahren müssen. Und du kannst dir vorstellen, dass diese Leerstrecken natürlich auf dem ländlichen Raum noch deutlich länger sind als jetzt in der Stadt. Ich glaube, über die ökologische Sinnhaftigkeit der Regel, ich glaube, da gibt es diverse Zweifel dran. Aber im ländlichen Raum macht diese Rückkehrpflicht natürlich solche Geschäftsmodelle wie das unsere unmöglich. Und ja, da würden wir es schon noch begrüßen, wenn es dort ein bisschen mehr Bewegung geben würde und man dann solche Mobilitätskonzepte auch noch stärker in den ländlichen Raum ausrollen könnte.
Ein anderes großes Problem, was wir im ländlichen Raum in Deutschland ja leider auch im Jahr 2023 immer noch haben, ist natürlich auch der Ausbau der digitalen Infrastruktur. Also du hast ja in Brandenburgischen gerne immer noch schwarze Flecken, wo du nicht mal mehr Edge hast. Da bist du ja raus bei solchen Sachen. Was muss sich dann noch tun, damit es im ländlichen Raum vorangeht mit dem neuen Mobilitätskonzept, Giovanni? Aus Sicht eines Netzbetreibers, was würdest du da vorschlagen?
Digitale Infrastruktur ausbauen, der ein bisschen das Angebot entsprechend, was die ländliche Räumlichkeit benötigen, also das gleich nicht überall Glasfaser und so weiter. Es könnte eine Kombination von unterschiedlichen Technologien. Man kann sich inspirieren an die Bergen. Da ist auch nicht einfach eine Fiberoptik, also eine Glasfaser auszurollen. Aber dort haben auch in unterschiedlichen Gebieten haben auch das Problem fast geschafft. Also das haben die sich selbst organisiert, wie ab und zu leider so ist, dass die Menschen, die dort leben, haben sich selbst organisiert und die Infrastruktur selbst aufgebaut, weil die wollten nicht abgeschaltet werden. Ich glaube, dass die digitale Infrastruktur sind auf jeden Fall die Autobahn der Kommunikation und des Informationenaustausch heute. Das wäre undenkbar, dass ich eine live und eine aktuelle, eine Ist-Situation über eine Bestellung auch bei Uber, wie heute ist, ohne einen direkten Datenaustausch organisieren kann. Das muss jetzt live passieren, weil die Geschäftsmodelle so aufgebaut sind. Das heißt, ich muss einen sauberen und einen stabilen Datenaustausch, egal wo ich bin, sonst kann ich das Angebot nicht mehr benutzen, weil die Angebote fordern genau diese Infrastrukturen und dann sind technologisch so aufgebaut.
Okay, wir sind hinten dran, aber das ist ja noch nicht verloren. Also gehen wir mal davon aus, wir haben irgendwann diese, ich sag mal, Infrastruktur, also sozusagen irgendwie den Background, das stabile Netz mit genug Datenbandbreite und allem. Dann geht es aber um den Austausch und die Übertragung von Daten. Und das ist ja in Deutschland auch nicht immer ganz so einfach, um es mal ganz vorsichtig zu sagen. Jetzt kommt ein Mobilitätsdatengesetz, über das wird gerade geredet, das ist in Planung. Wie müsste das denn aussehen, Martin, damit das nicht eine Bremse, sondern eher, naja, ich sag mal, ein Gaspedal wird für die Mobilität der Zukunft?
Ja, also ich glaube grundsätzlich das Ziel, dass, sag mal, Verkehrsinfrastruktur noch besser vernetzt, modernisiert wird. Wir sehen hier schon eine große Chance darin, dass durch, ich sag mal, den vereinfachten Zugang zu Mobilitätsdaten auch neue, ich sag mal, innovative und auch nachhaltige Verkehrsformen und Geschäftsmodelle entstehen können. Ich glaube, man sollte aufpassen sozusagen, dass man bei dem Gesetz nicht versucht, neue Bürokratie einzuführen, sondern wirklich versucht, das, was auch über die europäische Datenregulierung schon so ein bisschen vorgegeben wurde, dass man versucht, sich hier zu orientieren und keinen nationalen Alleingang zu machen, denn ein harmonisierter Rechtsrahmen in dem Bereich ist in der EU natürlich extrem wichtig, weil diese, wie du auch weißt, solche neuen Geschäftsmodelle natürlich auch grenzüberschreitend tätig sind. Und man sollte, glaube ich, das Mobilitätsdatengesetz, wenn es dann einen Entwurf gibt, auch dazu nutzen, um digitale Kompetenzen, ob es jetzt im Bund, Ländern oder Kommunalverwaltung ist, auch zu erhöhen und vielleicht solche Datenteilungspflichten, die es für private Unternehmen schon ein bisschen länger gibt aufgrund der Mobilitätsdatenverordnung, dann auch auf staatliche Stellen ausweiten, sodass wirklich dann mit diesen Mobilitätsdaten dann gemeinsame Lösungen erarbeitet werden können. Aber ja, ich glaube, wir sind alle gespannt, was dort im Herbst dann drin sein wird und freuen uns, das dann intensiv auch im ECO zu diskutieren.
So, ihr seid jetzt die Kompetenzgruppenleiter. Das bedeutet also, ihr hängt euch in das Thema richtig rein. Das kostet Herzblut, das kostet Zeit, das kostet bestimmt auch Schweiß und Nerven. Wie oft habt ihr schon gedacht, ich schmeiß die Scheiße hin und gehe in ein anderes Land? Das wird doch hier eh nichts in Deutschland, ganz ehrlich. Seid ihr an den Punkt schon gekommen? Oder,
ja, bin
oder
ich bin in ein anderes Land als Italiener. Ich bin hier. Aber ich kann Martin nur einfach zustimmen, weil ich sehe die Welt ein bisschen außerhalb der Grenze als Italiener. Ich bin auch in Europa tätig und ich fühle mich Europäer und ich würde mich freuen, wenn wir solche Themen in einem europäischen Umfeld besprechen könnten und eine Art Harmonisierung hätten. Muss nicht unbedingt gleich sein, das ist auf jeden Fall falsch, aber eine Harmonisierung durch die Länder in Europa zwischen, ich denke, Spanien, Italien, Deutschland, Frankreich, das sind das Herz Europa. Und die könnte man so gestalten, dass sie auch die anderen Länder, die am Rande sind, ich denke einfach, die mit Mittelmeer, könnten auch über das abgeholt werden. Und das könnte die Chance sein, wirklich eine echte Europa zu bauen. Und das ist genau auch ein Thema, wie kann eine digitale Europa aufgebaut werden. Und da startet alles.
Und wenn wir jetzt mit einer Mobilitätslösung noch über die Grenze fahren können, ohne dass das Ding stehen bleibt oder wir es nicht mehr abstellen können, dann wäre das doch richtig international europäisch. Oder Martin, wie oft wolltest du schon die Flinte ins Korn werfen?
Ach, natürlich denkt man immer wieder darüber nach sozusagen, aber gleichzeitig, ich glaube, wir arbeiten hier gemeinsam an so einem spannenden Thema, was auch wirklich so eine nachhaltige Auswirkung auf unser tägliches Leben haben wird. Und wenn diese Mobilität der Zukunft dann auch so sein wird, wie wir sie uns alle so ein bisschen vorstellen, dass wirklich mehr Mobilität geteilt wird, wenn weniger auf das eigene Auto angewiesen ist, man wirklich, ich sag mal, auch zu einer Transformation der Städte auch beiträgt, dann finde ich, ist das einfach so ein spannendes Thema, was natürlich noch länger diskutiert werden wird und es wird noch viele Etappen geben, bis man dann wirklich auch in dieser Zukunftsvision vorangeschritten ist. Aber dadurch, dass das Thema wirklich einfach so ein spannendes Thema ist und wirklich bedeutende Auswirkungen für jeden von uns hat, bleibe ich diesem Thema doch gerne treu und freue mich darauf, das Thema weiter auch in der Zukunft hier im ECO mit zu gestalten.
Also ihr beiden, haltet durch. Das Thema Mobility ist beim ECO in guten Händen, nämlich in denen von Giovanni Coppa und von Martin Kumstel. Die beiden leiten die Kompetenzgruppe Mobility beim ECO und insofern wir drücken euch die Daumen, dass ihr mit euren Ideen und Wünschen gut vorankommt, um uns dann eine schönere Mobilität zu ermöglichen. Eine, die, wie ich vorhin gesagt habe, so ein No-Brainer ist. Einfach irgendwo einsteigen, irgendwo aussteigen und kein Stress dabei. Vielen, vielen Dank für das Gespräch und toll, dass ihr dabei wart beim Ohr am Netz.
Danke dir, Sven, hat Spaß gemacht.
Genug. Ciao, danke.
Ja, das war ein spannendes Interview und an der Stelle passt ja auch nochmal zu sagen, dass unsere KGs, unsere Kompetenzgruppen natürlich davon leben, dass auch möglichst viele interessierte Unternehmen, Vertreter, Unternehmensvertreter hier teilnehmen und mitdiskutieren. Mhm. Also hier ein kleiner Aufruf an alle ECO-Mitglieder, die vielleicht irgendwie im Bereich Mobilität tätig sind, sich dafür interessieren, können hier gerne mitmachen. Infos dazu, an wen man sich da wenden muss, packen wir auch nochmal in die Shownotes.
Ja, und es ist völlig egal, ob ihr ein eigenes Auto habt oder nicht. Das seht ihr ja auch an beiden Kompetenzgruppenleitern. Der eine fährt ein Fiat, der andere fährt, naja, gemietete Dinge.
Ist keine Teilnahmevoraussetzung.
Genau. Ja, hat mir Spaß gemacht und ich meine, hey, das ist eine Folge zur Mobilität und um die IAA ganz ohne auf der IAA gewesen zu sein. Warst du mal auf der IAA eigentlich?
Nee, tatsächlich
so
nicht.
Aus Interesse? Nee. Ist auch so eine Messe, wo ich nie war. Es gab mal irgendwie so eine kleinere Automesse in Berlin. Da war ich dann mal und dachte, ja, Autos halt. Mhm. Ja. Also insofern, wir lassen uns dann einfach von den Neuheiten, von den Messen und allem, was da drumherum passiert, inspirieren. Und ja, wir sind beide wechselwillig. Also wenn es geil autonom fahrende Autos gibt, die dann sauber bei mir vor der Tür stehen und zwar genau dann, wann ich sie brauche und mich halt dahin bringen, wo ich will. Da sind wir dabei, das wird prima. Und ansonsten sind wir auch, naja, in 2 Wochen wieder da. Bis dahin, lasst euch allen gut gehen. Sidoni, war mir eine Wonne und bis dann.
Und gute Fahrt. Tschüss.
Tschüss.
Das Ohr am Netz, der Podcast des ECO, Verband der Internetwirtschaft.